Die TAPF-Lokalrunde.
Das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin.
Mit Erik Peter
und Katharina Schipkowski.
Moin, wir melden uns heute aus Hamburg. Wir haben ein hartes Wochenende hinter uns in Hamburg. Hier hat ja der Hafengeburtstag gewütet. Das ist in mehrfacher Hinsicht belastend. Einerseits, weil es diesen 5-für-2-Stand gibt, den legendären Schnapsstand, wo es 5 Schnäpse für 2 Euro gibt.
Oder 10 für 4.
Oder 50 für 20. Außerdem ist es, wenn man da 2 Stunden abhängt, ungefähr so, wie wenn man eine Schachtel Zigaretten rauchen würde, so von der Schadstoffbelastung her. Also ja, war ein ungesundes Wochenende auf jeden Fall. Aber wir haben es überlebt. Und es gab in dieser Woche eine Geschichte, die Hamburg und Berlin verbindet, und zwar eine Razzia in einem Buchladen.
Genau, am Mittwoch sind Polizisten in stattlicher Anzahl eingerückt, Mittwoch früh, in einer anarchistischen Bibliothek in Kreuzberg und gleichzeitig dann auch noch in 4 Wohnobjekten. Und sie waren auf der Suche nach 2 Verdächtigen, die ein Plakat geklebt haben sollen im Dezember.
Fahndungsplakat quasi, ne?
Ja, ein öffentlicher Fahndungsaufruf.
Und da waren
stand
Hamburger
da drauf und es waren nur Hamburger drauf. Beteiligte
Gewalttäter.
Beteiligte am G20-Gipfel. Also zu sehen waren relativ viele Polizisten in Action. Aber eben auch der damalige Hamburger Oberbürgermeister Olaf Scholz und
Innensenator Andi Grote.
Genau, und Polizeichef Dudde. Und das ist also ein satirisch zugespitztes Plakat natürlich gewesen. Also die wurden dort beschuldigt, eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben und versuchter Totschlag und Körperverletzung ist ihm vorgeworfen worden. Und das Plakat suchte also nach sachdienlichen Hinweisen zu Wohnorten und sonstigen Informationen über diese Person. Naja, also kann man geschmacklos finden oder auch nicht, ist auf jeden Fall die politische Aussage und die Satire ist klar erkennbar, würde ich sagen.
Hat man denn die Gewalttäter von dem Plakat bekommen, die da auf dem Plakat waren?
Ja, also Berlin hat den Scholz bekommen.
Ah ja.
Genau.
War ja dann doch eine erfolgreiche Fahndung, könnte man sagen.
Ja, die Leute wurden festgenommen, erkennungsdienstlich behandelt. Es sind auch ein paar dieser Plakate in der Bibliothek gefunden worden. Was da jetzt rauskommt, das wird sich zeigen.
Okay.
Was ist in Hamburg passiert in der letzten Woche?
In Hamburg wurden die Woche die Pläne für das neue Esso-Areal vorgestellt. Esso-Häuser hat man vielleicht auch schon mal gehört.
Tankstelle?
Ja, genau. Also diese Häuser wurden abgerissen, aber es ist die Geschichte eines jahrelangen Kampfes, der sich gelohnt hat, weil jetzt eben sie sozusagen wieder auferstehen und neuer, besser, sozialer, schicker werden mit Skatepark und Kletterwand und so weiter. Und das alles mitten auf dem Kiez. Genau, also Tankstelle war Namensgeberin dieser Häuser. Das sind so 2 richtig hässliche, ranzige, gammelige Platten aus den 60er Jahren gewesen. Aber wo halt auch ganz viele arme, alte, sozial schwache Leute gewohnt haben, in so ganz kleinen Wohnungen eben.
Also so das goldene Handschuhpublikum, so Menschen, die ihren Kopf unterm Arm mit sich herumtragen?
Ja, also zum Teil auf jeden Fall, nicht alle natürlich. Naja, auf jeden Fall wurde dieses Areal 2009 verkauft von dem Privatmenschen an die Bayerische Hausbau GmbH, einen riesigen Immobilienkonzern, der auch gleich angekündigt hat, er will abreißen und neu bauen lassen. Ja, also für die Leute eine Katastrophe, die haben da teilweise ihr ganzes Leben auf dem Kiez verbracht und es ist natürlich auch klar, dass man sich im Jahr 2010 auf dem Kiez nichts Neues mehr leisten kann, wenn man nicht so ein großes Einkommen hat. Es hat sich also eine Initiative gegründet, die Esso-Ini, die es sich zum Ziel gemacht hat, den Abriss dieser Häuser zu verhindern. Die sind da irgendwie von Tür zu Tür gezogen und haben eine riesen Mobilisierung gemacht und großes Aufsehen erregt. Ja, 4 Jahre gekämpft, den Abriss konnten sie dann trotzdem nicht verhindern. Und zwar hat im Jahr 2013 da angeblich plötzlich irgendwas gewackelt in den Wänden.
Ein lokales Erdbeben.
Naja, es war schon alles irgendwie marode, weil es stand ja halt auch auf einer Tankstelle mit Waschstraße und so. Es ist schon klar, dass alles irgendwie nass und so war. Aber naja, Erdbeben sind ja trotzdem in unseren Breitengraden jetzt nicht so häufig. Auf jeden Fall mussten die Leute dann plötzlich alle evakuiert werden, die Häuser verlassen. Und ja, durften dann auch nie wieder zurück rein, weil es angeblich zu gefährlich war. Und ja, dann wurde abgerissen. Dann hat er jetzt jahrelang eine Brache, das ist halt ein ziemlich großes Areal für Hamburger Verhältnisse, aber ist jahrelang nichts passiert, weil der Druck so groß war, auch auf den Bezirk, durch den Wirbel, den diese Esso-Ini da gemacht hat, dass der Investor da jetzt nicht einfach seinen Plan durchziehen konnte. Das wäre halt einfach...
Der Plan war wahrscheinlich möglichst teure Wohnungen oder Einkaufszentrum?
Hauptsächlich Eigentumswohnungen, teure Mietwohnungen, schönen Stahl-Glas-Konstruktion, wahrscheinlich so ein Block oder sowas. Naja, jedenfalls gab es ein sehr aufwendiges Beteiligungsverfahren, also mit ESSO-Initiative und Bezirk. Da haben die
Das
so ein,
heißt,
also die haben einen Container an die Ecke gestellt, da mitten auf dem Kiez, die Planbude, wo man halt reinlaufen konnte und irgendwie seine Vorstellungen und Wünsche für dieses Areal aufmalen, auf erzählen, in Knete kneten, in Lego bauen und irgendwie beschreiben konnte.
tanzen vielleicht auch.
Ja, auf dem Kiez liegt Tanzen auch nah.
Und
jedenfalls,
das hat was gebracht.
Ja, das hat tatsächlich was gebracht. Da haben die jetzt, wie gesagt, die Pläne vorgestellt und es ist eigentlich ziemlich geil, was da rauskommt. Also es ist, sind sehr viele, also 90 Sozialwohnungen, 80 freifinanziert, aber auch die nur normal absurd teuer, nicht absurd absurd teuer, also 12,50 Euro den Quadratmeter dann. Ja, und vor allem die Dächer sollen öffentlich begehbar sein. Da soll irgendwie ein Skatepark auf einem Dach sein, ein Basketballfeld auf dem anderen Dach. Ja, und alles sehr kleinteilig und irgendwie ja, so Kiez-integrativ sozusagen. Also nicht so, nicht so eine Festung, sondern ja, Wohnprojekte sollen da einziehen und vor allem eben keine einzige Eigentumswohnung.
Und was ist mit den alten Bewohnern? Können die da, soweit sie noch leben, da wieder zurückziehen?
Ja, also alle, zumindest die in dieser ESSO-Ini waren, haben ausgedealt, dass sie ein Wiedereinzugsrecht haben. Nur für die Gewerbetreibenden ist das nicht für alle sicher. Das ist halt noch so ein offener Punkt, die nicht alle zurück können. Und naja, die zweite Kröte, die die SO nie schlucken musste, ist das Hotel, das dorthin kommt. Also das konnten sie nicht ganz verhindern. Das ist auch ziemlich groß, 150 Zimmer. Allerdings, naja, direkt zur Wand, zur Reeperbahn hin will wahrscheinlich sowieso keiner wohnen. Das hält man auch nicht aus. Also es ist schon ganz okay, dass da ein Hotel kommt. Aber hätte vielleicht nicht ganz so groß sein müssen. Aber insgesamt ist es auf jeden Fall eine geile Sache. Die Pläne der maximalen Verwertung von dem Investor sind gescheitert und ja, die Bürgerbeteiligung ist geglückt. Der Baubeginn soll nächstes Jahr sein. Einziehen kann man dann ab 2022. Okay, gucken wir nach Berlin. Du wolltest auch was von einem Haus erzählen.
Ja, das Haus befindet sich in der Rigaer Straße 94 in Friedrichshain. Das ist 1990 besetzt worden und im Gegensatz zu den meisten anderen nie endgültig geräumt oder irgendwie von den Bewohnern in Selbstverwaltung übernommen worden. Das heißt, die leben eigentlich seit 1990 dort in einem ständigen Konflikt mit den Eigentümern. Und dieser Konflikt wird sich jetzt wieder zuspitzen. Diesen Montag kommt es erneut zu einem Prozess, wo es darum geht, dass der Eigentümer einen Räumungstitel haben möchte für die Kneipe Kareschmiede. Das ist also so eine autonomen Szene-Kneipe, die sich da im Hinterhaus oder im Seitenflügel, besser gesagt, befindet. Und die soll raus und ein Werkstattraum noch dazu.
Mhm. Und kennt man diesen Eigentümer?
Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte, denn viele wollen wissen, wer das ist. Die Bewohner als allererstes, viele Journalisten natürlich auch und auch die Berliner Politik. Und niemand weiß es. Dieses Haus ist 2014 von dem letzten bekannten Eigentümer verkauft worden an eine Firma, die sich Lafone Investments Limited nennt.
Briefkastenfirma.
Briefkastenfirma, britische Jungferninseln, die nur
Steueroase.
Die sozusagen der Zweck der Firma ist der Besitz dieses Hauses. Und vor allem ist der Zweck dieser Firma die Verschleierung des wahren Eigentümers.
Mhm. Und diese Firma hatte doch schon mal versucht, die Katerschmiede räumen zu lassen.
Die Katerschmiede ist geräumt worden im Juni vor 2 Jahren von über 300 Polizisten. Und dann gab es dort einen 3-wöchigen Zustand der Belagerung in dem Haus mit Polizisten und Securities. Und es gab Bauarbeiter, die diese Kneipe umbauen sollten in zynischer Weise Wohnungen für Flüchtlinge. Das ist die Idee dahinter natürlich, dass die Linken dort im Haus dagegen ja nichts haben können oder sich dagegen nicht wirklich zur Wehr setzen können. Naja, das Ganze hat 3 Wochen gedauert. Dann hat ein Gericht entschieden, dass es gar keinen Räumungstitel für diese Räumung gab. Das haben die halt einfach gemacht. Und das Gericht hat gesagt, das geht aber nicht. Wer etwas räumen will, der muss dann Gericht fragen, ob das legitim ist. Und dann war das beendet. Die Polizisten und Bauarbeiter mussten wieder abrücken und dort die Bewohner und Nutzer der Katerschmiede oder hatten die Katerschmiede zurück. Die Firma ist dann doch noch diesen gerichtlichen Weg gegangen. Im Februar letzten Jahres haben sie also versucht, einen Räumungstitel zu erwirken und sind damit aber krachend gescheitert. Und das hat was zu tun mit ihrer komischen Struktur einer undurchsichtigen Briefkastenfirma. Der Anwalt der Bewohner konnte nämlich geltend machen, dass die Firma zu dem Zeitpunkt gar nicht prozessfähig war. Das soll heißen, dass sie gar keinen richtigen Geschäftsführer hatte. Es war eine Firma, eine Papierfirma ohne Personal. Und als solche hat das Gericht geurteilt, war sie nicht prozessfähig und durfte deswegen auch nicht auf Räumung klagen. Na gut, hat die Firma sich gedacht, brauchen wir also jetzt mal wieder einen Geschäftsführer, haben einen Strohmann gefunden, ein Typ auf einer britischen Kanalinsel, Sark, das ist eine verrückte Insel.
Die Insel heißt Sark.
Die Insel heißt Sark, muss man mal nachlesen. Es ist so, gehört der britischen Krone und ist so Lehnswesen. 40 Familien oder 40 Männer, glaube ich, unter Waffen halten diese Insel für die Königin. Und da gibt es kein Privateigentum und so. Total verrückt. Aber auch keinerlei Regulierungen. Deswegen sind die paar Bewohner, die es dort gibt, gerne Geschäftsführer für irgendwelche komischen Briefkastenfirmen. Mhm. Naja, den hatten sie also gefunden. Sollte im Juni letzten Jahres dann der Prozess neu aufgerollt werden. Kurz davor ist der aber verstorben. Also Prozesstermin geplatzt. Und jetzt geht dieser Prozess in die nächste Runde, weil es hat sich der nächste Geschäftsführer gefunden.
Wieder aus Dark?
Diesmal tatsächlich nur aus England. Der Mann heißt Mark Robert Burton, irgendwo südwestlich von Newcastle angesiedelt, hat noch ein paar weitere Briefkastenfirmen, denen er als Geschäftsführer vorsteht. Und das ist jetzt die Behauptung, er ist jetzt the man of
Rigaer Straße.
Ja, von dieser Firma. Was aber natürlich der Bewohneranwalt in Zweifel zieht, der sagt, in das britische Handelsregister kann jeder alles eintragen und er hat nie etwas gesehen, was seine Geschäftsführerposition irgendwie bestätigt oder beweist.
Okay, das kann ja dann noch interessant werden, ob das...
Genau, das ist sozusagen, die Frage, die jetzt zuerst geklärt werden muss, ist diese Firma mit dem Geschäftsführer jetzt handlungs- und prozessfähig oder nicht? Und wenn das geklärt ist... vielleicht im Sinne der Firma, dann muss es darum gehen, dann wird es darum gehen, wer hat das Recht, diese Katerschmiede zu nutzen. Und da könnte es am Ende durchaus passieren, dass es einen Räumungstitel gibt und hier wieder in 2 Wochen hunderte Polizisten einrücken, um dort den Laden zuzumachen.
Und wie läuft das dann ab, so eine Räumung da? Ich schätze mal, das ist nicht so der geschmeidige Vorgang.
Der Vorgang als solche wird wahrscheinlich aufgrund der schieren Masse von Polizisten, die das umsetzen, ganz geschmeidig gehen, aber das Drumherum wird wahrscheinlich eher krawallig werden. Also das ist das, wofür die Riga steht. Das ist genau das, was vor 2 Jahren passiert ist. Da ist der schwarze Juli ausgerufen worden, 10 Millionen Euro Sachschaden. Und da sind einfach relativ viele Leute mobilisierbar.
Sind wirklich 10 Millionen Euro Sachschaden angerichtet worden oder war das nur das Versprechen?
Es war vor allem die Drohung. Aber es haben schon viele Autos gebrannt und es gab einige Aktionen mit Bezugnahme zur Riga 94.
Mhm. Also ihr werdet in den nächsten Tagen viel zu berichten haben in der TAZ Berlin.
Genau, wir werden vielleicht auch nächste Woche hier nochmal darüber reden.
Wir können euch dann auch mal so eine Schadenssachstandmeldung geben, Wasserstandsmeldung, wie hoch jetzt mittlerweile der Sachschaden ist.
Ganz genau.
Ich kann mir das dann auch nächstes Wochenende vielleicht selber mal anschauen. Ich wollte dann nämlich nach Berlin fahren und noch einen kleinen Veranstaltungstipp geben. Falls ihr da in Kreuzberg rumstehen solltet am Sonntag und denkt, oh, jetzt zieht hier der 85-millionste bolivianische Tanzwagen in dem Umzug vom Karneval der Kulturen vorbei, haltet es noch ein bisschen aus, ertragt die Panflöten noch ein bisschen länger, denn der letzte Wagen hat es wirklich in sich. Das ist immer der Soca-Wagen. Das ist so eine Community von karibischen Immigranten, die ganz über Europa verteilt wohnen, für die dieser Karneval in Berlin wirklich das Event des Jahres ist.
Soca ist eine Musikrichtung.
Genau, das kommt so vom Reggae, ist aber eher so Richtung Dancehall, das ist sehr schnell und ja, geht auf jeden Fall richtig nach vorne. Naja, und diese karibische Community, also der billigste, die haben mehrere Karnevals in Europa und das ist halt der billigste, deshalb ist das irgendwie ja auch so der beliebteste, glaube ich.
Klar, Sterne für 70 Cent.
Ja, aber man trinkt hauptsächlich Rum da. Naja. Das ist halt so ein karibisches Flair. Naja, also auf jeden Fall, wenn man dann da am Sonntag da in diesem Umzug über den Hermannplatz da läuft oder so, also es fühlt sich an, wie als wäre man auf Trinidad und Tobago.
Soweit zu den Berliner Kulturtipps von Taz Nord.
Genau, ich würde sagen, wir verabschieden uns für diese Woche. Ihr könnt uns ja lesen in der Zwischenzeit, bis wir uns wieder melden.
Auf taz.de, in der Taz, auf Twitter.
Genau. Zahlt mal bei Taz zahlig, teilt den Podcast und wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis dann.
Ciao.